Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist der Bibelvers, der uns in diesem Jahr besonders beschäftigt. Und wir haben in den vergangenen Wochen einiges dazu gehört, wie wir Gottes Nähe erleben können. In der Predigt heute geht es um Menschen aus dem Alten Testament, die uns in ihrem Glauben und ihrer Nähe zu Gott Vorbilder geworden sind. Die Bibel bezeichnet diese Menschen als eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt und die uns in unserem Glauben ermutigen will. Das steht in Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. In dieser Wolke von Zeugen gibt es faszinierende Persönlichkeiten. Und ich möchte auf drei von ihnen näher eingehen. Man kann das in Hebräer 11 nachlesen. Und es beginnt mit einer sehr treffenden Definition für das Wort Glaube. Hebräer 11, Vers 1 und Vers 6 lese ich jetzt vor. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Genau das haben einige Menschen im Alten Testament erlebt. Und ich werde von Noah, Abraham und Sarah erzählen. Die erste dieser Glaubenspersönlichkeiten ist Noah. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah bekommt von Gott gesagt, dass es eine riesige Überflutung geben wird, die Sintflut. Und Gott gibt ihm einen Rettungsplan für ein Schiff, das er bauen soll. Und jetzt stelle ich mir vor, Noah fängt an, Holz zu sammeln und zu bauen. Was wohl die Mitmenschen von der neuartigen Bautechnik gehalten haben. Ein Kasten aus Holz, unten und an den Seiten ist er dicht, drei Stockwerke hoch und er hat nur ein einziges Fenster nach oben hin. Dafür aber eine Tür in der Wand. Und ich habe mich gefragt, ob die den Noah nicht manchmal ausgelacht haben. Wir wissen das nicht, aber wir wissen, dass die Arche fertig geworden ist, weil Gott das gesagt hat und Noah hat Gott geglaubt. Und das hat ihm und seiner Familie das Leben gerettet. Auch in der Arche muss der Glaube an Gott auf eine harte Probe gestellt worden sein. Man muss sich das nur mal vorstellen, auf engstem Raum mit so vielen Tieren eingesperrt zu sein und nicht zu wissen, wie lange dieser Zustand hält, wie lange die Nahrung für alle reicht, wie lange man auf ein Zeichen von Gott warten muss. So ein bisschen wird das auch zwischen den Zeilen deutlich. In dem Text hört sich das so an, als ob die Arche einsam irgendwo auf dem Wasser treibt, bis Gott nach 150 Tagen endlich an Noah und seine Familie und die Tiere denkt. In 1. Mose 7, Vers 24 und Kapitel 8, Vers 1 steht, und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Aber dann dauert es nochmal viele Tage und Monate. Es wird in allen Einzelheiten beschrieben, wann und in welchem zeitlichen Abstand Noah Vögel aussendet, wie er prüft, ob sie aus der Arche raus können, bis Gott endlich das Zeichen gibt und sie die Arche verlassen dürfen. Was für eine Geduldsprobe! Wie haben sie das nur ausgehalten? Haben sie für jeden Tag einen Strich ins Tannenholz der Wände reingeritzt? Noahs Glaube ist ein echtes Vorbild für Menschen, die lange auf etwas warten müssen. Aber was wäre passiert, wenn Noah während der Vorbereitungszeit, als er die Arche baute, unsicher geworden wäre? Wenn ihn vielleicht andere ausgelacht hätten oder an seinem Sinn für Realität gezweifelt hätten? Dass Noah an Gott und seinen Plänen festgehalten hat, war überlebenswichtig. Er hat nicht an Gott gezweifelt. Er hat auf sein Wort hin die Arche gebaut. Und er hat mit seiner Familie die Sintflut überlebt. Übrigens schreibt nicht nur die Bibel von der Sintflut, sondern es gibt noch einige andere Quellen aus aller Welt, die diese Überschwemmungskatastrophe bezeugen. Der babylonische Sintflutbericht kommt dem biblischen Bericht am nächsten. Er ist Teil des Gilgamesch-Epos und seit etwa einem Jahrhundert bekannt. Dort wird von einer großen Flut berichtet und es taucht sogar der Name Noah auf. Ein weiteres Glaubensvorbild aus Hebräer 11 finden wir in Abraham, einem vermutlich wohlhabenden Mann, der mit seiner Familie in einer Weltkulturstadt lebt und von Gott den Auftrag bekommt, alles zusammenzupacken und in die Wüste zu ziehen, um dort die nächsten Jahrzehnte seines Lebens bis zu seinem Lebensende als Beduine zu leben. Man weiß heute, dass Ur in Chaldäa eine ausgeprägte Hochkultur war. Man hat archäologische Funde mit einigen Schriften ausgegraben, die von der damaligen Zeit Zeugnis geben. Geschrieben hat man damals übrigens in der babylonischen Keilschrift. In Hebräer 11, Vers 8 bis 10 steht: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Je höher die Berufung ist, umso größer scheinen die Prüfungen zu sein. Diesen Schluss kann man aus dem Leben von Abraham und anderen ziehen. Abraham ist echt hart geprüft worden und ihm ist wirklich nichts zugefallen. Erst verlässt er freiwillig seine Heimat und zieht in ein fremdes Land. Er lebt dort in Zelten und wird ein wandernder Beduine. Und dann wartet er jahrzehntelang auf einen Sohn. Zwar bekommt er von Gott die Zusage, dass es das Land seiner Nachkommen sein wird, aber er selbst hat nicht wirklich viel davon. Er bleibt bis zu seinem Tod ein Fremder. Aber er wartet auf eine Stadt, die einen festen Grund hat und deren Baumeister Gott ist. Abraham lebte in der Hoffnung, in einer Hoffnung, die sich erst Jahrhunderte nach seinem Tod erfüllen sollte. Außerdem bekommt Abraham die Verheißung, dass aus seinen Nachkommen ein großes Volk werden wird, so zahlreich wie die Sterne. ob er manchmal nachts zum Sternenhimmel hinaufgeschaut hat und mit Gott darüber gesprochen hat. Darüber sind viele Jahre ins Land gegangen, bis er endlich mit seiner Frau Sarah einen einzigen Sohn bekommt, den er Isaak nennt. Ich lese in Hebräer 11 weiter, ab Vers 12. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen wären, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Hier drin steckt ein Geheimnis, das Menschen auszeichnet, die eine Vision haben. Eine Vision, die über ihr Leben hinausgeht. Es ist die Sehnsucht nach einer besseren Welt, einem himmlischen Vaterland. Im Text wird so schön beschrieben, dass die Menschen im Glauben gestorben sind und das von Gott verheißene Land von Ferne gesehen und gegrüßt haben. Sie hatten eine Ahnung, wie es werden würde, und sie lebten in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Das nächste Glaubensvorbild in Hebräer 11 ist Sarah, Abrahams Frau. Sarah ist eine Frau, die von sich denkt, dass Gott sie nicht gebrauchen kann. Weil sie unfruchtbar ist und sie wählt nach langem Warten einen menschlich verständlichen Weg. Sie gibt ihre Berufung, Mutter vieler Nachkommen zu werden, auf und lässt ihre Magd mit Abraham schlafen. Aber Gott hat Sarah ganz persönlich ausgesucht und diese Berufung ist nicht austauschbar. Zwar denkt Sarah, dass es auf sie nicht ankommt, aber Gott sieht das anders. Und als menschlich gesehen alle Hoffnung dahin ist, erneuert Gott seine Verheißung. Wieder so eine Geduldsprobe. Ein Leben lang wartet sie, und als es scheinbar nicht mehr geht, lässt sie sich in hohem Alter auf das Wagnis ein und sie wird schwanger. Vers 11. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Wie gesagt, je höher die Berufung, umso größer scheinen die Prüfungen zu sein. Das wird bei Abraham so deutlich wie bei kaum einem anderen. Jetzt hat er endlich einen Sohn mit Sarah. Dieser Sohn wächst heran und dann kommt diese völlig überraschende Anweisung von Gott, diesen Sohn zu opfern. Ich habe den Text aus dem Hebräischen übersetzt und diese Spannung auf dem Weg, dieses Gespräch zwischen Abraham und seinem Sohn, der ganz unbefangen fragt, wo denn das Opfer ist, das kann man gar nicht so gut im Deutschen wiedergeben. Ich habe beim Lesen und Übersetzen gemerkt, wie ich in die Geschichte hineinversetzt werde, wie der Erzählrhythmus und diese bildliche Sprache an Eigendynamik gewinnen. Abraham wusste im tiefsten Inneren, dass er seinen Sohn wiederbekommen würde. Er wusste, dass es dieser Sohn ist, auf dem die Verheißung Gottes liegt und dass er nicht austauschbar ist. In Hebräer 11, Vers 17 bis 19 steht: Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war: Was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte: Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. In Hebräer 11 werden noch viele andere Glaubensvorbilder beschrieben. Aber die Zeit reicht jetzt heute Morgen nicht aus, um über alle zu sprechen. Aber es lohnt sich, das nachzulesen. Was lernen wir von den Menschen im Alten Testament, die uns wie eine Wolke von Zeugen umgeben? Noah überlebt eine Katastrophe, weil er sich vorbereitet und einen Zufluchtsort baut. Abraham lebt mit einer Vision, die weit über die Realität hinausgeht. Sarah lässt sich trotz Enttäuschungen auf Gottes Zusage ein. Die Gemeinsamkeit zwischen ihnen besteht darin, dass sie von Gott einen Ruf, eine Vision oder einen Plan bekommen hatten und daran festgehalten haben. Und das hatte außerordentliche Konsequenzen. Wenn Noah die Arche nicht gebaut hätte, gäbe es die Menschheit nicht mehr. Wenn Abraham nicht aus Ur ausgezogen wäre, gäbe es das Volk Israel nicht. Wenn Sarah an ihrer Berufung gezweifelt hätte, wäre sie nicht die Mutter eines großen Volkes geworden. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Ziel und einer Vision besteht darin, dass ein Ziel realistisch, messbar und prüfbar ist, während eine Vision oft höher ist und weiterreicht. Ein Ziel richtet sich auf das aus, was man selbst mit eigener Kraft erreichen kann. Eine Vision, die Gott einem Menschen gibt, geht über das eigene Leben hinaus. Es bedeutet, in die großen Pläne Gottes eingeweiht und einbezogen zu werden. Dabei geht es gar nicht um die Erfüllung der Vision im Leben, sondern die Vision gibt dem Leben Sinn. Man erkennt, wozu man lebt und dass man Teil eines großen Plans ist. Ich habe für mich entdeckt, dass ich innerlich sterbe, wenn ich diese Vision aus den Augen verliere. Ich brauche Träume. Ich brauche diese Vision von Gott. Ich brauche das für mein Leben, um mich lebendig zu fühlen und um die Gewissheit zu haben, dass mein Leben sinnvoll ist. Um mich als Teil der Geschichte zu verstehen, die Gott mit uns Menschen schreibt. Es gibt im Alten Testament einen Menschen, dem das ähnlich gegangen ist. Es steht jetzt nicht in Hebräer 11. Und dieser Mensch war nach einem überwältigenden Sieg am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angelangt. So sehr, dass er nur noch sterben wollte. Das war Elia. In 1. Könige 19 steht, dass Elia unter einem Wacholderstrauch sitzt und er ist so erschöpft und entmutigt, dass er nicht mehr leben will. Elia ist müde, hungrig und durstig und er ist allein. Was tut Gott? Er schickt ihm erstmal was zu essen und zu trinken und Elia kann sich ausruhen. Danach zeigt ihm Gott, wie die Geschichte Israels weitergehen wird und dass er nicht mehr allein sein wird. Denn er bekommt einen Weggefährten, den Elisa. Damit erfüllt Gott Elias Grundbedürfnisse. das Bedürfnis nach Essen, Trinken, Ruhen und nach menschlicher Gemeinschaft. Aber es gibt noch ein wichtiges Grundbedürfnis, und das ist der Wunsch nach einem Lebenssinn. In einer Vision zeigt Gott dem Elia, wie die Zukunft des Volkes Israels aussehen wird. Beim Lesen habe ich mich zunächst gefragt, wieso das dem Elia helfen soll. Aber es ist tatsächlich ein Grundbedürfnis, Teil einer großen Geschichte zu sein und eine Vision zu haben. Eine Vision, die über das eigene Leben hinausreicht. Das habe ich mittlerweile verstanden. Beim Weiterlesen habe ich entdeckt, dass sich diese Visionen eine nach der anderen erfüllt haben. Und zwar unter Elisa. Das ist absolut faszinierend, wenn man in der Bibel tiefer gräbt und forscht. Ich glaube, es ist wichtig, eine Vision für das eigene Leben zu haben. Zu wissen, wozu man lebt. Und dass man Teil einer Geschichte ist, die Gott mit uns Menschen schreibt. Selbst wenn man den Ausgang der Geschichte nicht selbst miterlebt, kann der Glaube an die Erfüllung der Vision viel bewirken. Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis an Plänen für ein neues Deutschland geschrieben, für den Wiederaufbau einer Gesellschaft in einer neuen, an Gott ausgerichteten Welt. Er hat den Nationalsozialismus nicht überlebt. Er ist nicht mehr aus dem Gefängnis herausgekommen und wurde kurz vor Ende des Krieges zu Tod verurteilt und gehängt. Doch seine Schriften sind erhalten geblieben. Und es ist ein wertvolles Vermächtnis eines Menschen, der mitten in der Finsternis und Hölle eines diktatorischen Regimes an einer Vision für eine bessere Zukunft gearbeitet hat. Heute leben wir in einem Deutschland, das eine demokratische Staatsform ist, in dem man sich frei bewegen, frei wählen und sich frei versammeln darf. Niemand braucht Angst zu haben, dass er nachts von der Polizei abgeholt und in ein Arbeitslager oder Gefängnis gebracht wird oder getötet wird. Dietrich Bonhoeffer hat von dieser Zukunft geträumt. Martin Luther King, ein schwarzer Amerikaner, hatte einen Traum, den er mit vielen tausenden Schwarzen teilte. Er lebte zur Zeit der Rassentrennung und er lebte für seine Vision. Zum Schluss ist er erschossen worden, aber sein Traum lebte weiter. Heute haben die USA einen schwarzen amerikanischen Staatspräsidenten. Ob sich Martin Luther King das hätte vorstellen können? Er hatte einen Traum und für diesen Traum hat er sich mit seinem ganzen Leben und aller Kraft eingesetzt. Diese beiden Männer, die ihre Visionen hatten, sind zwar ermordet worden, aber die Visionen haben überlebt. Gottes Zusagen und Visionen haben Macht. Und sie geben Kraft, wenn man daran festhält und sich nicht davon abhalten lässt. Wenn man nicht aufgibt, egal wie schwer und mühsam der Weg dorthin ist. Egal, ob man die Erfüllung der Vision erlebt oder nicht. Ich glaube, dass Gott jedem Menschen einen ganz besonderen Anteil an seiner Vision gegeben hat. Und dass wir in dieser Sache nicht zu gering von uns denken sollten. Vielleicht entdecken wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, indem wir der Stimme unserer Sehnsucht folgen. Was berührt mich am meisten? Wo halte ich mich gerne auf? Was würde ich gerne in meinem Umfeld verändern? Vielleicht gibt es verschüttete Träume, die unter Entmutigung und Resignation begraben worden sind. Und Gott möchte sie wieder freilegen. Wir dürfen uns danach ausstrecken, die Pläne Gottes für unser Leben zu erfahren. Und er gibt uns gerne Anteil an seiner Vision. Gott liebt es, wenn wir ihn und seine Pläne suchen. Und er möchte uns nahe sein. Und ihm nahe zu sein, ist das größte Glück, das wir erleben dürfen. Der Glaube an die Zusagen von Gott gibt unserem Leben Sinn. Es steigert unsere Lebensqualität und lässt uns auf eine bessere Zukunft hoffen. Wir sind Teil der Geschichte, die Gott mit seiner Menschheit schreibt. Wir haben unseren Platz darin und wir sind nicht austauschbar. Es lohnt sich, Gottes Pläne zu entdecken, sie zu bewahren und im Glauben daran festzuhalten. Und es ist schön, dass es diese Wolke von Zeugen gibt, die uns ermutigt, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich möchte die Predigt mit den beiden Versen aus der heutigen Tageslosung abschließen, weil sie so gut zu dem passt, was ich heute erzählt habe. 1. Könige 19, Vers 18 steht, ausgerechnet die Geschichte vom Elia. Der Herr sprach zu Elia, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. Und dann der Spruch aus dem Neuen Testament dazu, ausgerechnet aus Hebräer, Hebräer 10, Vers 23, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Amen.